Geliebte Geschwister, wir sind auch dankbar, dass wir heute wieder bei euch sein dürfen. Auch, dass wir immer wieder den Bus bekommen, dass wir so viel auch von euch an Liebe bekommen. Und ist auch nicht selbstverständlich heute, dass auch uns Gott immer wieder Gnade schenkt, innerlich und auch äußerlich heimkommen zu dürfen. Und doch mit dieser inneren Freude das Werk, dass wir nicht uns selbst predigen, sondern Jesus Christus werden gekreuzigt. Egal, was für Frucht das bringt. Und es gibt immer weniger Frucht, wenn die Botschaft da ausgerichtet ist. Man will heute gern die Wachtler haben, attraktive Dinge sehen. In der Ukraine hat mir jemand gesagt, weißt du, Herr Mann, die Programme werden immer ähnlicher wie bei den Kommunisten. Sehr viel Spektakuläres, Äußeres, schöne Darstellungen, große Geschehnisse, schöne Programme. Sie haben es zwar mit falscher Geistlichkeit gemacht, wir machen es mit dem Wort, und doch wird es immer ähnlicher, dieser Selbstdarstellung, dieser Menschenart, dieser, man vermarktet was. Jesus ist immer arm eigentlich heimgekommen. Wollt ihr mich auch verlassen? Ich habe so gedacht, weil heute über den verlorenen Sohn sowas gesagt wurde, ist, ich habe mir immer mal die Frage gestellt, hätte ich auch anders kommen können, so wie es heute ist. Heute sind ja die Menschen so, dass sie nur in der tiefsten Not, wenn sie Hunger haben oder so, zu Jesus kommen, so wie der verlorene Sohn. Aber dieses geistliche Daniederliegen, das treibt uns nicht zu Gott, das ist der Jammer. Jetzt, wenn der verlorene Sohn tatsächlich mit dem Geld vom Vater Karriere gemacht hätte, hätte es gut investiert, nicht mit den falschen Freunden, hätte Karriere gemacht, hätte sich entwickelt, entfaltet, hätte sogar vielleicht mit dem Gewinn von dem Geld großes Business gemacht, hätte vielleicht sogar große Kirche gebaut, humanitäre Werke gemacht, edle Menschenwerke. Er wäre nie heimgegangen. Das ist die Not. Er hätte in diesen ganzen Werken nie seine innere geistliches Heimweh gemerkt, seine geistliche Not, denn innerlich wäre er bankrott geworden. Aber das hätte ihn nie heimgetrieben. Das ist die Not von uns Menschen. Und das ist ganz schwer zu vermitteln in einer Predigt. Wir haben gehört vom Abraham, der nicht mit Werke umgeht. Hätte der verlorene Sohn mit Werke umgegangen, hätte sie klug gemacht, hätte ihm doch alles nichts genützt. Dann wären zwei verlorene Söhne vielleicht endgültig geblieben. Gott kann einfach den Mensch mit seinen Werken nicht annehmen, weil sie eitel sind. Wir lesen Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines himmlischen Vaters. Es werden viele zu mir sagen, in jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Welch ein unergründliches Wort, ein hartes Wort. Menschen, die doch einen hohen Stand der Geistlichkeit haben, die was aufzuweisen haben, die einen Ruhm haben, aber nicht vor Gott, haben wir gehört. Sie gehen mit Werke um, haben Ruhm, aber nicht vor Gott. Wenn wir die höchsten Dinge wüssten, wenn wir alle Geheimnisse wüssten, könnten mit Sprache der Menschen, mit Engelszunge reden, wie sie es alle wollen heute, können das Schönste und Höchste und das Edelste erreichen. Aber diese Demutsliebe ist nicht da. Ist alles nur nichts. Alles nur vergänglich. Hat alles keinen Bestand. Aber dies zu erkennen in diesem äußeren Wohlstand, wo man sagen kann, das ist doch Segen Gottes. Wo der reiche Mann sagen kann, das ist doch Segen Gottes. Mein Tisch ist voll, ich bin gesund. Und er fährt in die Hölle. Und der Lazarus, er hat doch einen Beweis, der Lazarus ist der Verfluchte. Der ist krank, hat Hunger, kein Wohlstand, der kann doch keinen Segen nachweisen. Dies am reichen Mann klar zu machen. Da braucht man Menschen mit Engelszungen. Aber das geht dann auch nicht. Es ist ja Christenarbeit, Heiden zu bekehren, also eine Heidenarbeit, solche Menschen zu bekehren. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, weil sie es zu ihrer Ehre taten. Wo können wir hier unterscheiden, was zur Ehre Gottes ist und was zu meiner Ehre ist? Das kann nur individuell jeder für sich erkennen. Wir haben die Judas und haben den Petrus. Die Bibel sagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen von meinem himmlischen Vater. Der Petrus hat ihn doch verleugnet. Hier wird doch ausgewiesen mit Petrus nach dem Wort Gottes. Wird doch Schluss gewesen. Aber in diesem Verleugnen ist seine ganze Ehre und Stolz so zerbrochen, dass er sich später so fast hart tadeln lässt von Paulus und reagiert so sanft, lammesmäßig. Hier wurde ein Mensch in seinem Verleugnen zum Heil geführt. Ein anderer, wie der Judas, er hat jetzt nicht beim Jesus, sondern bei dem Priester Heil gesucht. Er hat auch eine Buße gehabt. Aber sie war prestigehaft. Sie war nach Ehrsuchend, wieder herstulle, wieder etwas gut mache, etwas wieder mich in den Zustand, in den fleischlichen Zustand stellen. Beim Petrus war es anders. Ich denke, da liegt das große Geheimnis, der Unterschied. Dass an einem wird das Gesetz nicht angewendet und am anderen wird das Gesetz angewendet. Ohne Barmherzigkeit. Das ist das Geheimnis des Zerbruchs im Menschen. Bevor ich gedemütigt ward, irrte ich. Ich möchte jetzt einfach mal Worte vorlesen. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon lang. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt weise darüber sprechen kann. Ist ja manchmal so, das hat mich bei Professor Hallesby, hat mich das so gefreut. Er war ein Professor und hat viele Bücher geschrieben, hat viele, einen Wortschatz gehabt. Da bin ich ja, ich habe da gar nichts. Aber trotzdem hat er als für internationale Studenten gesprochen und da hat er immer drei Predigtthemen gehabt. Und die Studenten wollen gar nichts Neues her. Er hat immer die drei Predigten gehabt. Und alle waren so gespannt, wie kann er sie jetzt neu fühlen? Wie werden sie neu lebendig? Wie bleibt es lebendig? Altes lebendig. Nicht ständig nach neuen Worten suchen. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Und so hat man manchmal ein Thema und nach dem 10. Mal, dann spürt man, jetzt kriegt man es erst geschenkt. Vorher hat man es gemacht. Wir lesen 1. Mose mal. In 1. Mose, 2. Kapitel, Vers 16, 17. Vielleicht, ich habe jetzt einige Bibelstelle fortlaufend, dass wir vielleicht die Bibel dann mitbenutzen. Und Gott, der Herr, gebe dem Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Da hätte ich gern, dass jemand nachguckt, ob am Bösen auch der Artikel davor steht, im Russischen oder wo. Der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wahrscheinlich bezieht sich des Guten und Bösen der Artikel auch aufs Böse. Sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Hier ist etwas ganz Dramatisches gezeigt. Du wirst des Todes sterben. Hier ist eine Warnung, das ist so ähnlich wie, wenn du hier auf das Kabel trittst, das sind 360 oder Starkstrom, wie viel hat denn das, 380 Volt. Wenn du da drauf trittst, dann bist du zerbrannt. Wird keiner drauf treten. So ähnlich ist hier. Was für eine List muss da kommen, dass man dann drauf tritt? Du stirbst, wenn du drauf trittst. Bei uns war mal ein Elektriker und der hat Starkstrom bei uns. Ich war ein Bub, vielleicht so 10 Jahre alt. Und der hat gemeint, er hat das Hauptschalter ausgeschaltet und geht da mit der Hand an die Kabel dran vom Starkstrom. Und dem Moment, Sekunde vor, schalte ich als Bub noch den Hebel hoch. Sagt er, du hast mir das Leben gerettet. Aber hier wird nichts verhindert. Hier geschieht was, hier kommt was in Umlauf. Dann lesen wir im Kapitel 3, Vers 1, und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zum Weibe, ihr sollte Gott gesagt haben. Die erste Bibelkritik. Kritik an der Aussage Gottes. Ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten. Er spezialisiert es jetzt gar nicht. Er macht es allgemein. Präzisiert es nicht. Dann, und die Schlange, im 4. Vers, da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Tritt er drauf, passiert ja nichts. Das ist ja Wahnsinn. Aber so machen wir es heute. Geh den Weg des Wohlstandes, geh den Weg der Intelligenz. Obwohl in der Bibel steht, ganz wenig hohe werden erwählt. Gott sieht auf das Niedrige, wollen wir immer höher steigen. Schon Luzifer, als er die Höhe erreicht hatte in seiner Schönheit, ist abgestürzt. Alle werden sie abschützen, wenn sie den Höhepunkt in ihrem Selbst erreicht haben. Alle. Dort macht ganz heiße, Herr, Herr, haben wir dich in deinem Namen geweissagt. Teufel ausgetrieben, Wunder getan. Luzifer, Stolz, Höhepunkt. Ihr werdet mitnichten sterben, sondern Gott weiß, dass welchen Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Diese Vermessenheit. Vers 6, und das Weib schaute an, das von dem Baum zu, ich habe den Vers noch vergessen, wo steht er, wo der Baum Gott, gut und böse, da ja, der 17. Vers haben wir ja gelesen. Und dann 6, und das Weib schaute an, das von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen, ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab dem Mann auch davon, er aß. Dann wurde ihre beiden Augen aufgetan. Und dann heißt es weiter, in Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Fäße stecken. Und dann weiter in Vers 3 noch, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, Adam ist geworden wie unser einer. Und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er das Feld baute, das von davon er genommen ist, und trieb Adam aus und lagerte vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen hauenden Schwert zu bewahren, den Weg zu dem Baum des Lebens. Der Jesus sagt, dass auf einem Baum nicht zwei Früchte wachsen soll. Aber wo kommt dieser Baum her? Ich kann diese Dinge nicht beantworten. Hier ist ein Baum, wo zwei Sachen drauf wachsen, gut und böse. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir alle auf dem Baum wohnen. Und ständig das Gute auf dem Baum suchen. Jetzt ist die Frage, ist das Gute auf dem Baum des Bösen, das Gute auf dem Baum des Lebens? Ja, die ganze Jahrhunderte, der Mensch hat ständig den Kampf auf diesem Baum, sich losgelöst vom Bösen und ging zum Guten, hat gemeint, jetzt ist er erlöst. Er war doch nur auf diesem Baum geblieben, des Fluches, wo kein Leben rauskommt. Und so hat der Mensch ständig in diesem Konflikt gelebt, der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Manche Menschen meinen, das ist gut, die Wissenschaft, das treibt zum Fortschritt an, die Neugierde, etwas zu entdecken. Aber wir entdecken ja immer uns selbst, unsere Sünden, unsere Unmöglichkeiten, unsere Hilflosigkeiten. Jetzt heute ist mal dran gegangen, habe ich den Eindruck, dass die Menschheit global dran gegangen ist, auf den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das Gute herabzusetzen, das Böse hochzusetzen, so hat man es beides einnivelliert. Jetzt kann man erklären, das ist der Baum des Guten. Das ist der Humanismus, die Ethik, die Moral, was dem Gesetz kommt, die Pharisäer. Nicht mehr Gott töpfert, sondern der Mensch töpfert. Nicht mehr der Mensch sagt, alle meine Quellen sind in dir, sondern der Mensch sagt, alle meine Quellen sind in mir. Nun, wir meinen, wir sagen das nicht und doch sagen wir es. Jetzt sitzen wir auf dem Baum des Lebens und Dann heißt es hier, zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Wie komme ich zum Baum des Lebens? Bin ich dort? Kann ich mich lösen vom Baum dieser Erkenntnis des Gut und Böse? Dieses ständige Spannungsfeld, wo ich das Gute, wo ich suche, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Dieser Kampf auf diesem Baum, dieser Konfliktstoff, wo sie alle dran gestrauchelt sind, diese Auseinandersetzung, ob die Philosophen, die Psychologen mit ihrer Therapie, die schönen Geister. Ihr könnt doch gucken, wie sie alle geendet sind, der Verzweiflung, Hemingway, der tat Selbstmord, dieser große amerikanische Dichter, Sartre, hat die Hölle beschrieben in einer abscheulichen Art. Alle müssen sie verzweifeln irgendwo. Ich habe es nachgelesen, die deutsche Psychologe durch Sigmund Freud haben die gedacht, sie haben jetzt ein System entwickelt, wo man Mensch helfen kann. Jetzt kamen sie von der Erkenntnis des Charakters des Deutschen, kamen sie zu den Franzosen. Die Franzosen hatten einen ganz anderen Charakter. Dort greift die Psychologie der Deutschen nicht mehr, weil ihre Mentalität ist ganz anders. Darum ist die moderne Psychologie ganz jung und hat schon 800 verschiedene Lehrrichtungen und die bekämpfen sich alle. So vielfältig wie der Mensch ist, so ist seine Idee über sich. Und so vielfältig der Mensch in sich ist, so ist auch seine Gottesvorstellung. Und alles auf dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir sind jetzt draus. Manchmal denke ich, wir haben den einen Baum mitgenommen, der andere konnte man nicht mitnehmen. Jetzt tüpfert der Mensch sein Leben auf diesem Baum. Der Mensch gestaltet, einer tüpfert. Wenn der Mensch tüpfert und sich formt, dann kommt Hass heraus, Lieblosigkeit, kommt Wohlstand heraus, kommen große Häuser heraus, kommt gute Politik heraus, eine schlechte Politik, kommt Krieg heraus, kommt Neid, Hass, Geltungssucht, Ichsucht. Das tüpfert alles der Mensch. Aber ist unfähig zu tüpfern. Dieser Mensch ist unfähig zu tüpfern, was ihm in der Bergpredigt steht. Mensch kann nicht tüpfern. Geistliche Armut, das kann er nicht. Das ist im Mensch so dagegen programmiert. Wir haben gehört, der Mensch kann nicht das. Das geht nur über den Baum des Lebens. Geistliche Armut, Leidtragen. Keiner kann das töpfen. Wir sehen diese Welt, gerade der Humanismus, die Schöngeistigkeit. Sie wollten ja den Menschen viel helfen, sie befreien. Sie haben viele soziale Werke uns aus der Hände genommen. Sie wollen es jetzt machen. Gefängnisarbeit, Kinderarbeit, kommt ja alles von den Gläubigen. Und sie machen es mit menschlicher Vernunft, zur Ehre des Menschen. Barmherzigkeit, reines Herz. Wie kann man sich ein reines Herz machen? Wie kann man sich tüpfern? Friedfertig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wie kann man sich tüpfern? Wie kann man jetzt diese Dinge in den Griff bekommen? Wie kann man daraus entrinnen? Und jeder hat ja dann seine Vorstellung und seinen Maßstab und seine Denkschablone und seine Vorstellung. Ich persönlich bin so froh, wenn ich mich jetzt tüpfern würde. Um mit meinem geformten Art in den Himmel zu kommen, das wäre schrecklich. Das wird die Hölle im Himmel. Wenn ich mit meiner geformten Art von mir in den Himmel komme. Ich bin so froh, dass ein anderer mich tüpfert. Dass ein anderer diese Dinge tut. Dass ich mal endlich wegkomme von diesem Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Du wirst mitnichten sterben darauf. Aber das ist der Punkt, wo Gott anfängt. Aber warum funktioniert es heute nicht mehr so? Dass der Mensch auf einen Punkt kommt in diesem ganzen Seinskonflikt, wo er schreit, ich elender Mensch, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, wo er reagiert wie der Petrus. Ich habe mein Herrn verleugnet, zerbricht innerlich. Und das Wohlgefallen Gottes kommt auf ihn und nicht die Gesetzmäßigkeit. Wer mich verleugnet, werde ich auch verleugnen. Das wendet Jesus nicht an ihm. Sind wir dann wie der reiche Jüngling, der draus der verlorene Sohn, der draus Karriere macht, im Irdischen und meint, er ist das Seelchen Gottes und kapiert gar nicht, du bist Laodicea, ich. Du weißt nicht deinen Zustand. Ich bin reich und satt und du weißt doch gar nicht, du bist nackt und bloß. Mach diesen modernen Menschen mal deutlich, das geht gar nicht, moderne Gläubige. Ich war jetzt in Jugend in einer Gemeinde und hatte mal Jugendstunde. Auf einmal sind da die ein bisschen auseinander, sagt der eine, wir haben gar keine Liebe. Ja, warum? Ja, wir laufen nicht einmal den Leuten nach, die von uns rausgehen, deine Jugend. Wir lassen unsere Leute einfach laufen. Wir gehen nicht einmal den Verlorenen nach, wir gehen unsere eigenen nicht einmal nach. Sagten andere, ja, das müssen die bekehrten Jungen unter uns machen. Dann sagten andere, aber weil wir es nicht machen, ist wahrscheinlich gar keiner bekehrt bei uns. Haben wir Ritterliebe, haben wir Rittersinn, auch wenn wir nichts tun können. Weinen wir drüber, sagt ein Junge, ja, ich kann es ja gar nicht, mit dem Mädchen hat einen guten Kontakt. Wenn ich jetzt die besuche und will mich ihrer mal widmen, dann heißt gleich, ich habe was Falsches mit ihr. Ich kann es ja gar nicht. Da ist er gleich auf der Rede da, sagt der Mädel. Und wenn ich zu der gehe, da heißt klar, ja, na, du bevorzugst deine Freundin. Wenn wir Liebe wollen, wird es doch nur negativ gedeutet. Sowas läuft alles ab auf dem Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Einer wieder den anderen. Der meint, der ist auf dem Baum der Erkenntnis beim Guten, beurteilt den, der beim Bösen scheinbar ist. Aber haben sie nicht alle irgendwie Balge und Splitter in ihrer Auch? Ist dann das Gute auf dem Baum des Bösen gut? Das Gute, das uns heimbringt? Ich denke, das sind ganz tiefe, weite Fragen und vieles kann man da nicht beantworten. Aber ich weiß nur, wir müssen alle den weiten Umweg machen des Sterbens. Dass wir zum Leben kommen. Der Nikodemus hat gefragt, du musst von neuem geboren werden, ja muss ich da zu meiner Mutter wieder zurück, dass ich wieder geboren wird. Er war ein Meister in Israel und hat es nicht gewusst, welch eine Tragik. Er doch wissen müsse, wie Israel immer wieder starb. Als sie groß wurden, sind sie abgestürzt. Und wie Gott immer wieder mit dem kleinen, geringen Volk weitergemacht hat, mit dem zerbrochenen, gestorbenen. Nicht mit den hohen, edlen. Er doch sagen müsse, das ist die Lösung. Aber da müssen wir Pharisäer als erstes mal dran glauben. Paulus, der daran glauben müsste dann. Aus diesem Saulus wurde ein gestorbener, auferweckter Paulus. Ich habe alles für Kot geachtet. Alles, was dort mir Gewinn war, auf dem Baum der Erkenntnis, was ich an Gutes dort hatte, alles, was mir Gewinn war, ist mir zum Schaden geworden. Denn das hat mir die Illusion gegeben, ich hätte das Ziel darauf erreicht und war doch nur dort. Zu bewahren der Weg zu dem Baum des Lebens. Da kommt keiner vorbei, das ist bewahrt. Fleisch und Blut werden da nicht hinkommen. Hochmut wird da nicht hinkommen. Stolz wird da nicht hinkommen. Alles, was ich mir für Gewinn achte, wird dort nicht hinkommen. Alles, auf das ich Wert lege, wird dort nicht hinkommen. Der Baum des Lebens wird bewahrt. Dort kann man nur als Wiedergeborene hinkommen. Einer der, ich elende Mensch, ein Petrus, der so innerlich zerbrochen war, in Hiob, sagt in Hiob, das Kapitel vom 19. Kapitel, du hast mir all meine Ehre genommen, du hast mich ausgeraubt, das sagt er zu Gott. Später heißt es ja im Römerbrief und im Galaterbrief, er hat alle unter der Unglaube eingeschlossen, auf das er sich alle erbarmt. Du hast mich abgeschlagen wie ein Baum, hast mich entwurzelt. Und dann sorgt er in diesem Zustand, wo nichts mehr da war. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist Evangelium. Wir haben uns vorhin so schön auch gehört, diese Worte und diese Zusammenhänge. Das ist einfach keine Utopie. Ich denke, Das ist eine Botschaft, die den Hoffnungslosen in Hoffnung setzt. Den, der nichts hat, in Ehre setzt. Und es wird ihm nicht zur Ehre, denn seine Ehre wird Gott ehren. Wenn der Mensch das Gesetz hält, ehrt er sich. Wenn Jesus das Gesetz hält, ehrt er Gott. Darum sind sie alle ja verweslich geworden, durch die Ehesucht. Kierkegaard sagt, die größte Katastrophe der Menschheit ist die Ehesucht, der Vergleich. Das Küchenieb, diese Keinsart, das gebiert ständig Hass. Wir töpfen ständig falsch, in eigener Kraft. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gewandsagt. Und so steht, so hat Gott nur die eine Möglichkeit. Das hat mein Bruder so wichtig gemacht, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib. Diese falsche Freundschaft zwischen Teufel, zwischen der Ichsucht des Menschen, kann nur durch Feindschaft aufgelöst werden. Lüge kann nur durch Feindschaft aufgelöst werden. So hat Gott Feindschaft gesetzt. Nicht zwischen Gut und Böse auf dem Baum der Erkenntnis, sondern zwischen Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens. Und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir der Kopf zertreten. Und du wirst in die Ferse stechen. Er ist schon auf Christus hingewiesen. Diese Feindschaft, die bis heute da ist. Und von Natur aus sind wir Feinde Gottes. Und besonders Feinde sind Jesus Christus. Der Jesus sagt, ist nur einer gut. Wenn jetzt der Sohn Gottes sagt, von dem wir denken, wer kann vollkommener werden, sagt, ist nur einer gut. Was willst dann du sagen, von deinem Gut sein? Das ist doch nur eine Lüge. Ich will Feindschaft setzen. Alles Falsche, auch jede Ehe, alles, was gegründet wird auf Fleischlichkeit, wird in Feindschaft enden. Darin geht die Ehe kaputt und die Bruderschaft. Diese falsche Freundschaft, die nicht auf der Liebe des Herrn Jesu aufgebaut ist. Wo wir eine Begegnung haben mit König von Salem, aber keine Begegnung mit Melchisedek, mit dem Sohn Gottes. Danach, nach der Begegnung mit Melchisedek, dann darf der König von Sodom kommen, dann können wir sagen, kein Schuhriemen. Ich brauche nichts, nur eitle Güter, Nichtigkeiten, glänzende Elend. Der Zarewitsch, der Königssohn vom Zar, sagt man jetzt Zarewitsch, der singt in einer Oper, lässt der Autor von dieser Operette singen, im goldenen Käfig sitze ich hier. Golden, glänzend, elend ist die Frömmigkeit, ist das Geld, ist all unser Aufbau, all unsere Würdigkeit, all unsere Schönheit, all unsere Häuser, all unsere Kinder, es wird alles genommen werden. Wird nur eins bleiben, vielleicht lesen wir noch kurz die paar Verse im Galaterbrief. Die Frucht, Galater 5, Vers 22, nur ein Vers. Das ist die Frucht, die Abraham hatte, die dem Glaubenden zugerechnet wird, der nicht auf Werke sitzt, die doch nur auf dem Baum der Erkenntnis läuft. Die Frucht, die aus dem Baum des Lebens kommt. Die Frucht aber des Geistes. Einzahl. Manche lesen hier das Wort und lesen einfach die Früchte des Geistes, weil sie vorher auch in der Plural die Werke des Fleisches gelesen haben. Und dann ist wie ein Zwang in uns, dass man auch hier Plural, die Mehrzahl, wir tun's. Wir tun, aber hier ist die Frucht aber des Geistes. Ist die Frucht, ist Christus. Ist nur eine Frucht. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Nun, man kann diese Frucht, kann man jetzt auch sagen, das bin ich. Und kann es moralisch sagen, und ihr müsst jetzt Frucht haben der Liebe. Nun, hier können wir schön Liebe haben. Aber wenn Gott das Wort an dir anwendet, du wirst von allen gehasst werden, auch von deinen eigenen Kindern Hausgenuss. Du wirst nur verachtet werden. Und alle werden dir zum Feinden. Paulus, Jesus, sie haben mich alle verlassen. Paulus, nach meinem Abscheiden werden reißende Wölfe kommen. Falsche Apostel. da noch Liebe zu behalten. Diese wahre Liebe, humanistische Liebe, die können wir hier aufweisen, Menschenliebe. Aber Gottes Liebe, die auf Golgatha hängt, keiner kann sie nachweisen. Als die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Das ist der Geist Gottes. Freude. Freude in allem Leider, singen wir. Wenn alle dich verlassen, dann noch Freude im Herrn zu behalten, wie Paul Gerhard, seine ganzen Kinder zu beerdigen. Ich habe jetzt ein Buch gelesen über die Christen in Nordkorea. Mit Freude, die gehen nach China, weil sie Hunger haben. In China sind an der Grenze überall Gläubige und warten, wenn die kommen. Geben ihnen Essen, helfen ihnen und erzählen ihnen vom Heiland. Die kommen zum Glauben, dann gehen sie wieder zurück. Die haben Freude, dorthin zu gehen, ihre Freunde, denen kommen nicht dort, Jesus zu bezeugen, wissen, da werde ich Märtyrer. Das geht nur mit Jesus. Freude, wir haben ja Freude, wenn unser Tisch voll ist. Nicht Freude, wenn die Hunde lecken, weil wir Geschwür haben und alle um uns herum laufen und keiner uns mehr will. Aber der kommt in den Himmel. Denn die Menschen verachten, den achtet Gott. Friede. Der Jesu hatte Liebe auf Golgatha. Er hatte Friede. Vater, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Ich weiß, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger Verwesung sieht. Das war Glaube des Sohnes Gottes. Dass er hier ein Ende der Helligkeit schafft. Dass er hier uns alle erlöst, diese ganze Menschheit. Freude. Friede. Was für Geduld, dann kommt Geduld. Was für Geduld hat der Jesu gehabt auf Golgatha? Was für Geduld hat er bis heute? Er kann sich bis heute nicht offenbaren, seine Feinde. Er ist auferstanden. Was muss das im Sohne Gottes ein Heiligtum gewesen sein, dass er sich seine Feinde nicht zeigen kann? Was für eine Geduld. Er konnte nicht nach Jerusalem reingehen als Auferstandener durch die Türe seiner Mörder. Er muss bis heute Geduld halten. Das sagt doch einer zu mir, Jesus, jetzt mach mal ein Wunder, dass ich sehe, was du kannst. Und er antwortet ihm nichts, Geduld. Er hat keine Pelle vor die Säue geworfen. Er hat das Heilige nicht weitergegeben. Wir haben doch Profilierungssucht, gerade denen, die uns Feind sind, wollen wir angeben, dass wir doch Recht haben, dass unser Glaube stimmt. Und gerade vor ihnen so ohnmächtig zu sein, so hilflos, so arm. Geduld. Freundlichkeit. Diese Freundlichkeit, Herr Jesu, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Natürlich haben wir jetzt Freundlichkeit und Dank und Bitte, aber das ist ein Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Natürlich dürfen wir da anständige Leute sein, mit Anstand, denn auch die Welt kann. Ich kenne Familie, die sind nicht gläubig. Da muss ich mich schämen, was für ein anständiges Benehmen sie haben. Wir waren jetzt da weit im Norden in einer Gemeinde und sind dann am Sonntagnacht heimgefahren. Und ich habe mich gefreut. Und am Montag, so beiläufig, sagt die Inge, gestern waren wir 41 Jahre verheiratet. Naja, dann musste ich noch in den Supermarkt was holen für uns. Und dann bin ich an einem Blumenstand vorbeigegangen. Und habe eigentlich mich erst mit einer Blume gefreut. Irgendwann kam ich ihnen nach, dann... Ich könnte ja nach 41 Jahren mal die Inge Rose schenken. Nachdem ich ja 8 Minuten Dorne war. Freundlichkeit. Was ist schon, wenn ich nach 41 Jahren jetzt, wie viel? 5 rote Rosen, 3 weiße habe ich geschenkt. Das entspricht ja nicht einmal meiner selbst. Mein Rot, mein Schmerz, den ich anbereitet habe, ist ja viel. So viel Rose kann ich nicht kaufen. Und weiß passt ja gar nicht dazu bei mir. Aber so will man sich. Freundlichkeit. Ja, jetzt bin ich ein guter Christ. Ich habe meiner Frau Gutes getan. Die Ukraine und auch in Kasachstan haben intellektuelle Leute zu mir gesagt, weißt du, man erpredigte Leute nur die Gruppe Sünde. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe meine Frau nicht betrogen, glaub mir, ich war ein guter Ehemann, guck sie an, die ist nicht bitter im Gesicht. Aber ich habe keinen Frieden im Herzen. Für uns habt ihr keine Botschaft. Er erzählt uns nur von einer äußeren Derbesünde, aber in meinem Inneren ist auch die Hölle los. Ich konnte von meinem starken Charakter alles niederhalten. Niemand hat gesehen, was ich wirklich bin. Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit. Das sind alles Dinge, die finden wir nicht auf dem Baum des Guten, Bösen beim Guten. Dort ist Menschlichkeit, Humanismus, dort ist auch diese Freimaurerei. Die wollten ja auch alle die Menschheit im gewissen Sinn durch gute Werke erlösen, alle Strukturen, alle Religionen. Und doch enden sie im Hass alle. Sie können sich dort nicht freimachen vom Guten, durchs Gute vom Bösen. Sie werden lieber und doch hassen sie wieder. Diese Hassliebe, dieses Konfliktsein miteinander. Ist ja nichts schlimmer wie diese Hassliebe, das Paradox, dieses Schizophrenie. Gott ist nur Liebe, ist einfach. Gütigkeit, Glaube. Was muss der Sohn Gottes für ein Glaube? Der Glaube Jesu. Werde ich noch den Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Er präzisiert ihn. Nicht irgendeiner. Wir haben nicht einmal den Glauben von den Dämonen. Die haben gewusst, was sie glauben. Die haben gewusst, wie er heißt, sein Titel, sein Name. Sie haben gewusst, du bist vor der Zeit gekommen, um es zu quälen. Wir haben vorhin ja das vom Alexander gehört. Fahre aus. Aber der Pharisäer konnte das nicht sagen. Glaube, Sanftmut, Keuschheit, auch in geistliche Dinge. Ihr raubt Gott die Ehre, das ist Unkeuschheit, das ist geistliche Hurerei, sagt die Bibel. Keuschheit, heute muss man sich ja schon, wird man schon ausgelacht, wenn man das Keuschheit und Treue nennt. Der Albert König hat mich angerufen, als er der Jakob, der geht an die Schule, sein kleinster Bub. Und dort waren die Gideons und haben Bibel in der Schule verteilt und anschließend haben die Kinder mit einer Bibel, Gideons Bibel, Fußball gespielt auf dem Hof. Keiner schämt sich mehr. Aber das ist ja das Grobe. Wie spielen wir mit Gott? Tun wir hier die Dinge vortäuschen, die hier stehen? Ich habe Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wenn es uns Gott drin prüft, mit jedem Begriff, dann werden wir überall versagen. Da bleibt nichts bestehen. Und wenn wir es trotzdem irgendwie im Maß halten könnten, dann wird der Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen das alles gehalten. Dann wird er sagen, ich kenne euch nicht, der Übeltäter. Ihr maßt etwas an, was nur Gott kann. Nicht einmal der Sohn. Gestern war mein Neuwied bei der Beerdigung vom Waldemar Pfeiffer. Die Jugend war da, viele, viele Jugend. Dann war man in Rumänien beim Johann Meister, bei seinem Sohn. Die sehen wir, die Beerdigungen. Aber wo kann ich registrieren? Du weißt nicht, dass du schon tot bist. Ja, aber das ist dann ein guter Zustand, dass ich geistlich weiß, ich bin tot, da kann ich ja nach dem Leben schreien. Herr Jesus, ich bin tot in Sünde. Aber du hast doch ein Wort gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du hast doch dem David in seine ganze Sündhaftigkeit Gnade geschenkt. Du hast doch dem Petrus nicht dein Gesetz angewendet, du hast ihm Gnade geschenkt. Ich kann nur sagen, ich bin ein elender Wurm. Schenk doch auch mir Gnade, dass ich etwas werde zum Ruhm deiner herrlichen Gnade, dass man nicht, wenn ich etwas tue, mir nichts mehr anbilden muss, wenn ich etwas tue, wenn mich die Liebe Christi treibt, dass ich nur glücklich sein kann, dass du dabei geehrt wirst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Die Flut kommt nur vom Daumen des Lebens, nicht vom Baum der Erkenntnis. Die bläht auf, aber die Liebe bleibt, dort gibt es keine Liebe. Wenn ich jetzt, so wie ich mich gern tüpfeln möchte, da käme ich nur als Pharisäer in den Himmel. Ich bin so dankbar, dass Gott tüpft. dass Gott der ist, der das alte Gefäß Hämmern zerschlägt und ein neues Gefäß zu seiner Ehre tüpfert aus derselben Masse. Dass er ein Ende macht mit dieser Sodomsart. Dass er ein Ende macht. Nach dem Turmbau zu Babel sagt Gott, ich muss jetzt eingreifen. Nach dem, was hier jetzt läuft, muss ich sie verwirren. Sondern jetzt können sie tun, was sie vorhaben. Ich kann kein Anhalt mehr gebieten. Und dann gibt er die Sprachverwirrung. Das ist die Religionsverwirrung, die Politikverwirrung, wo die ganze Völker aufeinander prallen, seit das Menschheit besteht, seit dem Turmbau zu Babel, wo die Kulturen aufeinander gehen, wo die Religionen aufeinander gehen, wo die Wissenschaft aufeinander geht, wo die Psychologie aufeinander geht, wo sie alle aufeinander laufen und jeder stoßt an der andere. Und jetzt sagen sie heute, jetzt müssen wir einen Mensch machen. Wir müssen das auflösen. Und das macht nicht die Ökumene. Das wird auf einer anderen Schiene gemacht, die Welteinheit. Auf der Schiene der Schamlosigkeit. Auf der Schiene, wo der Mensch zum Gott wird. Wo sie sich gegenüber Gott in die Sterne setzen wollen. Wollen Rechte mit Gott. Wollen Gott hinabstürzen. Aber der im Himmel droht, lacht ihr. Ich habe gesehen, die Menschen, die nicht von Gott zerbrochen werden, werden auch zerbrochen. Aber in die Hoffnungslosigkeit. Ich habe gesehen, von Menschen, die zerbrochen werden, die werden die Hoffnung Gottes hineingesetzt. Auch ich möchte jeden von euch bitten und meinem Herzen sagen, dass wir einfach zu Jesus gehen. Er ist der Anfänger und Vollender. Er ist der, der